Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Darmstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade und einfach mal gucke, was passiert. Und dieses Mal gab es ein Wiederhören mit einem Gast, die bereits vor einiger Zeit mal hier vor Ort war, zumindest digital, und zwar Lisa Ludwig. Lisa Ludwig war zuletzt am 8. Oktober 2021 hier bei Okay Cool trifft zu Gast. Und nun ist viel Zeit vergangen und auch in ihrem Leben ist viel passiert und darüber haben wir gesprochen. Lisa Ludwig, die Chancen sind hoch, dass ihr mal von ihr gehört habt, wenn ihr euch irgendwo in der Film- und Medienbranche bewegt. Sie war jetzt zuletzt, als letzte große Station ihres Lebenslaufes, über 2 Jahre lang Chefredakteurin bei Moviepilot, könnte man auch, ne? Großes Filmmagazin, Online-Webseite und so weiter und so fort. Davor war sie auch Chefredakteurin bei Broadly, das war ein Weiß-Ableger, gibt es mittlerweile nicht mehr. Und dazwischen hat sie hier und da unter anderem zum Beispiel auch beim Zeitverlag als Videoredakteurin gearbeitet, bevor sie jetzt dann nach dieser letzten Station als Chefredakteurin beim Moviepilot im Januar diesen Jahres in die Selbstständigkeit gestartet ist. Und diese Selbstständigkeit, die macht sie direkt auf mehreren Ebenen. Sie ist unterwegs als Filmkritikerin, als Autorin, als Drehbuchautorin, möchte sie hier auch gerne mal ausprobieren. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die sie reizt, der sie nachgehen möchte. Und ich habe sie ausgefragt. Ich habe sie ausgefragt über diesen Sprung in die Selbstständigkeit, wie es denn so war, nun nach einiger Zeit als Chefredakteurin quasi auf sich alleine gestellt, in diese Branche loszustarten, was sie eigentlich an dieser Welt so fasziniert und, ganz besonders wichtig direkt zu Beginn, was für ein Film sie zuletzt so richtig toll fand. Das hat mich nämlich interessiert, weil ich, davon werde ich erzählen, deswegen mache ich es hier nur ganz kurz und ohne konkrete Titelnennung, ganz fasziniert, gleich zweimal in ein und denselben Film gerannt bin. Nein, es ist nicht Dune 1 und 2 oder was auch immer, es ist ein anderer Film. Davon werden wir sprechen, erzählen, kundtun, freut euch drauf. War ein schönes Gespräch, habt das sehr, sehr genossen. Und genossen habe ich übrigens auch, das sei mir an dieser Stelle erlaubt, in der Zwischenzeit von euch liebe E-Mails zu lesen. Ich habe ja letzte Woche in der Anmoderation hier ein bisschen davon erzählt, dass zwar einige Menschen wieder den Weg zur Unterstützung von Okay Cool auf Steady gefunden haben, aber auch einige andere Jahresmitgliedschaften ausgelaufen sind. Und dann habe ich da ein bisschen davon erzählt und meine Gedanken dazu offengelegt, kann man alles noch nachhören. Und daraufhin erreichten mich ein paar sehr liebe Nachrichten, in denen mir nochmal bekräftigt wurde, wie toll eigentlich ist, was ich hier mache. Also es gab auch konstruktives Feedback, es war wirklich toll. Ich habe die Nachrichten sehr gerne gelesen, auch geantwortet. Vielen herzlichen Dank euch da draußen für das Engagement, für die Unterstützung sowieso und für die Zeit, die ihr hier mit meiner Arbeit verbringt. Ist ja auch nicht selbstverständlich, im Gegenteil, ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe, dass eine weitere Folge angehört wurde von irgendwem. Das ist immer toll. Naja, also jedenfalls, das war das. Jetzt mein Gespräch mit Lisa Ludwig, mein Wiederhören mit ihr nach, um Gottes Willen, Jahren. Es war ganz toll. Viel Spaß damit. Zur Not übernehme ich diese Aufgabe als Pop-Up-Fenster. Das mache ich ja sehr gerne.
Kannst du dann auch so Prozentzahlen ansagen? Das finde ich wichtig.
Nee, das kann ich nicht. Mathe war immer schwierig. Aber dafür habe ich die Signalfarbe auf dem Kopf. Rot, rötliches Haar. Hätte ich mir einen kleinen Lacher gewünscht, ist in Ordnung. Du, wir fangen mal. Wir fangen mal mit was ganz anderem an. Und zwar, darauf freue ich mich im Grunde schon seit, Achtung, das kann ich an der Stelle mal am Rande sagen, seit dem 8. Oktober 2021, als wir uns zuletzt hier ganz offiziell in diesem Rahmen gehört haben, völlig abgefahren, weil seitdem habe ich angefangen, so richtig auch relativ gründlich meinen Letterboxd-Account zu pflegen. Die App, mit der man hier Filme einloggen kann und bewerten kann, die man gesehen hat. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das ist noch nicht die Frage, aber ich gehe einfach mal davon aus, du pflegst da auch ein Profil.
Ist das eine Frage oder stellst du das jetzt so in den Raum?
Ich frage mal erst.
Nee, mache ich nicht. Das ist für alle immer eine große Überraschung. Das hat jetzt alles kaputt gemacht, oder? Nee, ich habe keinen Letterboxd. Nee, ich bin so ein bisschen ich sehe mich nicht mehr so ganz viele neue Sachen pflegen und ausprobieren. Ich gucke mir gerade so Newsletter-Optionen an. Das ist schon jetzt gerade so sehr aufregend und sehr viel. Nee, Letterboxd irgendwie. Ich gucke ja auch viel Scheiß. Weißt du? Ich gucke ja auch echt viel Scheiß, weil ich das für meine Psyche brauche.
Ja.
Und solange es, oder vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, so, gibt es die Möglichkeit bei Letterboxd so Sachen wie Are You the One, Reality Stars in Love einzupflegen? Weil das würde ich dann machen.
Ja, das weiß ich leider nicht. Also ich benutze das ganz gerne, weil ich ganz schnell auch wieder vergesse, was ich gesehen habe, vor allem, wenn sich das so im qualitativen Mittelfeld bewegt. Und das ist für mich quasi wie so eine Archivierung. Und dann im Nachklapp eines Films lese ich auch immer sehr gerne noch hier Filmkritiken von Hans Günther 85 oder so, der da seine Zeilen reingejagt hat. Das finde ich immer ganz nett. Und ich wollte dich eigentlich fragen, aber das funktioniert auch ohne Letterboxd, aber ich bin einfach frecherweise davon ausgegangen, du hast das auch qua Beruf quasi. Ich frage einfach mal trotzdem, was war denn, also die Originalfrage wäre gewesen, was ist denn der bestbewertetste Film bei Letterboxd, den du da zuletzt eingeloggt hast, aber dann frage ich einfach bezogen aufs Leben beziehungsweise die Filme, die du dort gesehen hast, was war denn der letzte Film, wo du quasi noch ob im Kinosaal oder auf der Couch gedacht hast, ich halt's nicht aus, ich muss das Fenster jetzt auf Kipp stellen und der Welt da draußen zurufen, schaut diesen Film, fantastisch, was hier über die Leinwand flimmert, was war denn zuletzt der Film?
Okay, also das ist jetzt so ein bisschen schwierig, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich viele Filme auch jetzt im Rahmen der Berlinale irgendwie gesehen habe, die ich ganz cool fand. Oder habe jetzt natürlich zuletzt, also am Montag, Dune 2 im Kino gesehen, den ich natürlich super fand. Aber wenn ich jetzt wirklich so dieses, so ich muss es in die Welt brüllen, ich muss Menschen dazu zwingen, dass sie diesen Film gucken, das ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Und das war aber auch deswegen, weil ich das Gefühl hatte, niemand hat mitbekommen, dass dieser Film existiert. Und zwar ist das Athena. Das war auch so eine Netflix-Produktion von Romain Gavra. Und geht um so einen Aufstand in so einem Pariser Banlieue, einem fiktiven, wo Leute quasi den Tod eines Jungen rächen wollen, bei dem sie davon ausgehen, dass der, weil es davon Videomaterial gibt, von einer Polizeieinheit umgebracht wurde. Und dann kommt es in diesem Pariser Vorort zu so einer Art urbanem Krieg zwischen den Bewohnern des Banlieues und dem SEK im Endeffekt. Und Romain Gavra ist ein ganz, ganz toller Regisseur, der so ein bisschen immer Style over Substance ist, was ich super finde, muss ich dazu sagen. Der unfassbar gute Musikvideos auch gemacht hat und das sieht richtig, richtig krass aus. Und die ersten 11 Minuten kommen scheinbar komplett ohne Schnitt aus. Und das sind das ist so... Mit dieser Szene bin ich auch rumgelaufen und habe Leuten gesagt, nee, ist mir egal, ob ihr euch für den Film interessiert, ihr müsst diese ersten 11 Minuten gucken. Deswegen, das wäre der Film.
Ja, was ist es denn eigentlich bei so einem Film dann, wo du dann wirklich merkst, das ist eben schon angerissen, aber da wäre ich mal sehr neugierig, das noch genauer zu verstehen, wenn du dann so einen Film siehst und dann merkst, okay, das Folgendes passiert hier gerade, ob in der Präsentation oder inhaltlich, du weißt jetzt schon, ne, egal was da noch alles kommen wird oder vielleicht ist der Film auch schon vorbei, allein deswegen lohnt sich den Leuten das ans Herz zu legen. Was ist denn das, wo deine Augen dann so drauf anspringen? Was muss denn so ein Film dann machen, dass du sagst, so, boah, also der kommt ins Freundebuch rein?
Ich finde das so ein bisschen schwierig zu sagen manchmal. Ich glaube, bei dem war es wirklich so dieses Zusammenspiel aus Bildern, aus so einer Eskalation, die sich immer, immer weiter aufbaut, wo man weiß, okay, irgendwann passiert was ganz, ganz Schlimmes, aber ich weiß noch nicht, was das Schlimme ist. Und dann auch noch so einem perfekten Soundtrack. Also das ist wirklich so diese ersten 11 Minuten, das fängt sehr, sehr ruhig an und dann wird dieses Bild irgendwie immer größer und dann hast du das Gefühl, die Kamera geht bei allem mit, was passiert. Und dann hast du das Gefühl, plötzlich um dich herum schreien Leute. Und ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Ich weiß nur, alles wird immer, immer dringlicher. Und dann enden diese ersten 11 Minuten auf so einer sehr, sehr langsamen Kamerafahrt, die so quasi die diese Hochhäuser dann so komplett einfängt, in denen dann dieser Krieg stattfindet, zu so einem orchestralen Soundtrack irgendwie. Und das ist, das finde ich unfassbar toll. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass bei mir auch mit reinspielt, dass ich, ne, ich habe ja auch so einen Deutschrap oder Rap generell Hintergrund. Und für mich war La N, der kam 95 raus, den habe ich natürlich nicht 95 gesehen, weil da war ich 6 Jahre alt, aber das war ja auch so wütende Menschen, so Unterschicht, unterprivilegiert, wollen mehr als das, was ihnen die Oberschicht zusteht und so weiter und so fort. Und da gibt es jetzt eine Auflehnung und ein sich frei kämpfen irgendwie. Und das in krasse Bilder, das hat halt La N gemacht und hat total beeinflusst, wie so europäische Rap-Musikvideos auch plötzlich aussahen. Und für mich fängt Athena das auch so ein bisschen ein. Und das heißt, es war so eine Mischung aus, oh Gott, ich liebe diese Bilder und das erinnert mich an einen Film, den ich liebe. Und ich merke, wie mir das Adrenalin aus den Ohren läuft und ich muss unbedingt wissen, was als nächstes passiert. Also das ist es bei dem Film quasi.
Ja, wer übrigens des Französischen nicht mächtig ist und gerade jetzt vor seinem oder ihrem Letterboxd-Account sitzt und denkt, okay, wie schreibt man La N? Ich kann euch einen Tipp geben, der deutsche Titel, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ist tatsächlich einfach nur Hass und wurde geregiert von Mathieu Kassovitz. Also für all jene, die hier gerade einloggen wollen, das ist es. Bei der, was du beschrieben hast übrigens, musste ich sofort dran denken, bei dieser Beschreibung dieses Gefühls von, okay, so langsam bricht dieses Kartenhaus hier, bröckelt ineinander zusammen und trotzdem wartet man noch auf den großen Knall. Ich musste sofort dran denken, und du hast den vielleicht bestimmt gesehen, an den Film Mother von 2017 mit Jennifer Lawrence und von Darren Aronofsky. Hast du den gesehen?
Den habe ich gesehen, so ein bisschen später erst, weil alles, was ich darüber gelesen habe, klang mir so super verkopft irgendwie. Und auch wieder, der ist ja auch so super lang, ne? Und ich bin großer Fan davon, wenn man einfach so nach 100 Minuten sagt, Dankeschön, das war's. Das finde ich schön. Ich denke mir so, gut, Dankeschön, danke. Ich hatte eine gute Zeit, ich gehe jetzt wieder nach Hause. Oder ich gucke Are You the One, Reality Stars in Love, weiter so. aber den fand ich zu verkopft. Ich bin jetzt aber grundlegend auch nicht so ein Riesenfan von dem Regisseur, wobei ich Requiem for a Dream von ihm sehr gern mochte. Aber der hat mich gar nicht abgeholt, der Film. Warum fandest du den gut?
Ja, das, also mit dem verkopft, oh, jetzt habe ich richtig laut ins Mikrofon gepustet. Entschuldigung an alle, die gerade in ihrer Radiostation sitzen und das direkt ins Ohr bekommen. Entschuldigung. Also ich bin da zum einen bei dir. Wir haben es letztens, ich habe den auch vor einem Jahr oder so zum ersten Mal gesehen und letztens nochmal im Freundeskreis. Und da entspannen sich auch direkt im Nachhinein eine große Diskussion über die Bilder in dem Film und was das bedeuten soll. Das war interessant, aber der Film funktioniert für mich zumindest auch auf einer Ebene, die so viel unmittelbarer ist, und zwar Stress. Deswegen musste ich dran denken, ein ganz großer Teil des Films, ohne jetzt auch für die Leute da draußen so viel zu verraten, aber dreht sich ja darum, wie Jennifer Lawrence im Grunde die Mitbesitzerin eines Hauses ist, die wohnt da mit ihrem Typ, und aus irgendeinem Grund kommen immer mehr Leute in das Haus und alle haben einen Grund da zu sein, aber sie sagen nicht warum, und das ist im Grunde der Film, und der Film verfolgt eben ihre steigende Überforderung und auch Panik und auch den Stress, dem sie da ausgesetzt ist, während sie zuerst versucht, noch diese Höflichkeit aufrechtzuerhalten, wenn eben Leute zu Besuch sind, und dann aber irgendwann versucht, gegen dieses Einschwappen von Menschen anzukämpfen, und das aber nicht so richtig gelingen mag. Also ein ganz packender Film, und da musste ich nur dran denken, weil dieses Gefühl, was du von deinem erstgenannten Film beschrieben hast, hier auch so bei mir so einen Eindruck hinterlassen hat.
Ich finde das so cool, dass du das sagst, weil das war auch mein Gefühl zu Mother. Und ich glaube, da habe ich richtig gemerkt, wie ich hasse ja auch so Unhöflichkeit und sowas. Oh, und ich fühle mich dann immer so sehr gefangen auch in so sozialen Konventionen, dass ich mir denke so, okay, aber ich würde jetzt, weißt du, ich frage halt auch bei Leuten, ob ich mir Leitungswasser nehmen darf, sowas, ne? Ja. So bin ich aufgewachsen, was weiß ich. Und wie das dann immer mehr wird, dass immer mehr Leute kommen, die so ganz selbstverständlich in diesen Räumlichkeiten bewegen. Das hat mich komplett wahnsinnig gemacht. Und ich glaube, das ist dann aber so ein Stress. Also zum einen haben mich die Charaktere jetzt auch nicht so gefesselt oder die Grundthematik jetzt nicht so krass gefesselt. Und zum anderen war, glaube ich, der Stress aber auch zu nah an mir selbst dran. Weißt du, was ich meine? Ich dachte dann, ich habe so richtig körperliches Unwohlsein bekommen. Und dadurch, dass das für mich nicht aufgelöst wurde, und es ja dann am Schluss auch so komplett Meta irgendwie geworden ist, dachte ich mir dann nicht so, okay, dass der Film löst jetzt was in mir aus und das kann ich dann irgendwie so umlenken in so eine popkulturelle Relevanz oder so eine popkulturelle Qualität, die ich da für mich ausmache. Sonst war einfach nur so, oh Gott, das stresst mich zu Tode. Und es ist gut, dass der Film das schafft, aber es muss nicht bedeuten, dass ich ihn mag.
Genau das Gegenteil als Gefühl übrigens ist mein meist bewerteter Film und den möchte ich dir auch nochmal kurz ans Ohr hängen, weil ich auch neugierig bin, ob du den gesehen hast. Und zwar, der ist gar nicht so alt, Perfect Days von Wim Wenders. Hast du den gesehen oder mitbekommen?
Den habe ich nicht gesehen, den habe ich tatsächlich nicht gesehen, leider.
Aber steht's auf der Liste? Ist es für dich interessant oder völlig jetzt aus dem Nichts?
Weißt du, das Problem ist, ich sage dann immer so Sachen wie, ach cool, ja, der kommt auf meine Liste. Ich habe keine Liste. Diese Liste existiert nicht. Die Sache ist, es gibt ganz, ganz viele Filme, von denen ich weiß, dass ich sie wahrscheinlich cool fände, wo ich aber weiß, da muss ich jetzt so richtig krass Bock drauf haben. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn Perfect Days, ich glaube, das ist ein Film, den ich auch mit Freunden irgendwie zu Hause auf der Couch gucken muss. Das wäre jetzt kein Film, ich gehe ja super gerne auch alleine ins Kino. Und ich hatte bis vor kurzem auch noch so ein Kino-Abo-Ticket. Gibt es zum Beispiel in Berlin bei diesen York-Kinos, so York Unlimited, ja. Das ist super chill, kostet irgendwie 20 im Monat. Und war ich sehr, sehr oft im Kino, doch immer so alleine. Und da hatte ich auch über den Film nachgedacht. Dann habe ich aber überlegt, okay, was wäre so eine Stimmung, in der ich sein muss, dass ich sage, okay, das ist jetzt der Film, für den ich mich abends noch aufraffe, in dieser beschwerlichen und anstrengenden Zeit, und zu einem Kino laufe und mich da reinsetze unter andere Menschen. Und da dachte ich mir so, ich glaube, der ist es nicht. Der ist es nicht für mich gerade. Aber ich habe sehr, sehr viel, sehr, sehr Gutes darüber gehört. Was hat dieser Film denn mit dir gemacht?
Ja, ich habe gehofft, du fragst, sonst hätte ich mir die Frage selber gestellt, weil ich muss davon noch mal kurz erzählen. Es ist wirklich ohne Witz. Das war, also der Film, ich habe ihn jetzt gesehen, das muss dann im Januar gewesen sein, glaube ich. Ja, wahrscheinlich im Januar. Da war ich selbst gerade in einer privat sehr beschwerlichen Zeit und war viel abends auch einfach alleine unterwegs, bin rumgelatscht und bin dann tatsächlich in diesen Kinofilm alleine gegangen. Das war so eine Bauchentscheidung. Ich kam hier am Kino vorbei, am Abaton-Kino hier in Hamburg. Ich sag's einfach nur, weil es ein schönes Kino ist, zeigt auch viele so Independence-Filme, Independent-Filme, kleine Empfehlung von mir am Rande. Und bin an diesem Kino vorbeigelaufen und da war dann wirklich, fühlte mich wie in den 90ern, einfach nur ein schönes Filmplakat. Und ich wusste nicht, was das für ein Film ist. Ich hatte nie einen Trailer gesehen, ich habe nur das Filmplakat gehabt und hab mir gedacht, komm, ich hab Zeit, ich gehe da jetzt einfach rein. Und dann habe ich eine halbe Stunde mir noch die Zeit vertrieben, bis der Film angefangen hat, bin dann da reingegangen und habe den Film alleine gesehen und mein Gott, das war ja ganz fantastisch. Es lag mit Sicherheit an dem Film, erzählt die Geschichte von einem japanischen Kloreiniger, der im Laufe des Films auf Menschen trifft, die in seinen Alltag eindringen und den Alltag auch wieder verlassen, sind bekannte Menschen, die ihn kennen, aber auch Unbekannte. Und der Film begleitet ihn so ein bisschen dabei, wie er mit diesen, ich sag mal, auf der schönsten Art und Weise mit den Eindringlingen in sein Leben so umgeht. Ganz gefühlvoller, ruhiger Film. Der hat mich zum einen durch dieses Thema und was da so verhandelt wurde, schon also echt berührt. Zum anderen aber, glaube ich, konnte ich ihn noch viel mehr genießen, weil ich hatte keine Ahnung, was das für ein Film ist. Also hätte auch so einen, weiß ich nicht, so ein japanischer John Wick sein können, hätte alles passieren können, aber es hätte eine Naturdoku sein können. Ich wusste nichts. Und das hat auch, glaube ich, viel beigetragen dazu, dass ich den Film auf eine Weise genießen konnte, wie ich es vielleicht sonst hätte nicht machen können. Was mich zu einer etwas übergeordneten Frage führt, die auch deine Arbeit berührt. Wie stehst du eigentlich Trailern gegenüber? Also ich persönlich habe es ja schon durchblicken lassen. Ich bin froh, wenn ich sie nicht gucken muss und unvorbereitet in Filme gehe und dann einfach mal alles auf mich wirken lasse. Aber ich kann mir vorstellen, diesen Luxus in meinen Augen kannst du dir ja gar nicht gönnen, oder? Du, also gerade auch, als du noch Chefredakteurin bei Moviepilot warst und vielleicht viel mehr mit Filmen zu tun hattest als jetzt, ich weiß es nicht, musstest du doch eigentlich Trailer gucken, auch einfach, um mitreden zu können, oder?
Also im Endeffekt habe ich bei Moviepilot so als Chefredakteurin ja auch wenig selbst geschrieben, sondern mehr so Analysen gemacht, organisiert, identifiziert, auch zusammen mit dem Team, was sind Themen, zu denen wir was machen müssen. Ich habe natürlich wenn es auch um die Frage geht, okay, können wir aus dem Trailer irgendwas rausziehen, irgendein Detail, was alle anderen Seiten noch nicht haben, dann habe ich da auch mit reingeguckt. Und da gibt es natürlich so Sachen wie, wenn ein neuer Dune-Trailer kommt, dann schaue ich da auch rein. Mhm. Früher habe ich immer ganz gerne auch Trailer geguckt und ich mag das im Kino tatsächlich auch noch. Wenn, natürlich nicht zu viele und wenn man sehr oft schon dran im Kino ist und dann sieht man immer die gleichen Trailer, ist auch scheiße, aber ich mag das gerne im Kino zu sitzen und da Trailer gezeigt zu bekommen, vielleicht auch zu Filmen, die ich noch gar nicht auf dem Schirm habe. Ich muss sagen, ich habe ansonsten aber so eine relative Trailermüdigkeit irgendwie entwickelt, weil die ich, also gefühlt, ne, ich habe da jetzt nichts Empirisches, keine Zahlen, woran ich das festmachen kann, aber mir wird da mittlerweile zu viel gezeigt. Ich dachte mir jetzt auch bei Dune 2 zum Beispiel, dann den 3-minütigen Trailer, wo sie dann schon zeigen, wie Paul Atreides irgendwie auf den Sandwurm zum ersten Mal aufsteigt, wo ich mir dachte, das ist so ein geiler Moment, den hätte ich gerne das erste Mal im Kino gesehen. Warum muss ich mir denn jetzt vorher schon auf meinem Handy angucken, unvermittelt? und das verstehe ich nicht. Und ich glaube, dass das sicherlich eine Entwicklung ist, die damit einhergeht, dass man wieder mehr Leute ins Kino locken möchte und dass Leute sich vielleicht bewusster entscheiden, was gucke ich denn jetzt im Kino, was muss ich denn direkt sehen. Aber ich persönlich würde mir wünschen, dass mich im Kino wieder mehr überrascht und dass ich weniger das Gefühl habe, okay, ach ja, jetzt weiß ich schon alles ganz genau, wie es passiert. Toll. Ich habe zum Beispiel so einen furchtbaren, als ich bei Dune im Kino war, lief davor so ein absolut furchtbarer Trailer für so einen, ich nenne es mal Dad-Film, mit Mark Wahlberg, wo der irgendwie so eine komische Iron Man-Wandergeschichte mit Freunden irgendwo auf der Welt macht. Und dabei finden sie einen Hund und der Hund führt sie dann durch den Dschungel oder irgendwie sowas. Okay. Und der Trailer verrät schon, sie kommen wieder gut aus dem Dschungel raus. Der Trailer verrät, der Hund wird dabei krank. Der Hund wird zum wahren Helden dieser Geschichte. Ne, also ich habe alle Storybeats waren in dem Trailer und ich dachte mir, warum, selbst wenn mich irgendetwas an dieser Geschichte interessieren sollte, was es nicht tut, warum sollte ich dann nochmal ins Kino gehen, weil ich wirklich so mehrere Minuten am Stück sehen möchte, wie Mark Wahlberg nicht schauspielern kann? Oder was ist jetzt so, was zieht mich da jetzt rein? Deswegen, also sorry, sehr weit ausgeholt. Ich versuche weniger Trailer zu gucken, weil ich das Gefühl habe, das verrät mir dann immer schon so viel und nimmt mir dann eher die Lust oft weg. Weil Trailer schneiden ist ja auch einfach eine Kunstform und vielleicht haben das Leute so ein bisschen vergessen.
So einen verhängnisvollen Trailer gab es übrigens auch für den wichtigsten Film der Filmgeschichte, Star Wars Episode 1, Die dunkle Bedrohung. Da sieht man nämlich in dem Trailer des Films auch schon Darth Maul, wie er sein doppelschneidiges Laserschwert öffnet. Und also ich habe damals den Trailer nicht gesehen, war ich zu jung. Ich habe den Film im Kino gesehen, ohne eine Ahnung zu haben, was Star Wars eigentlich ist. War mein erster Star Wars Film. Und auch deswegen glaube ich wieder, ich konnte es mehr genießen. Darth Maul ist im Kopf geblieben. Und dann dachte ich mir auch jetzt im Nachklapp, als ich irgendwann verstanden habe, dass das im Trailer schon gezeigt wurde. Also was für eine vermessene Entscheidung. Also zum einen, natürlich, klar, man versteht, man möchte die Leute ins Kino locken. Andererseits gerade dort Star Wars, der erste Star Wars nach so vielen Jahren damals, hätte man wirklich das Lichtschwert zeigen müssen. Ich weiß es nicht. Aber das wird vielleicht auch ganz falsch wohin. Du hattest am Rande schon was gesagt, worauf ich gerne mal noch mehr eingehen würde. Jetzt mittlerweile bist du ja in der Selbstständigkeit, aber du warst ja auch lange Zeit jetzt Chefredakteurin bei Moviepilot bis Dezember letzten Jahres, 2023. Und du hast auch schon anklingen lassen eben, deine Arbeit dort konzentrierte sich viel auf, die Zahlen im Hintergrund, die großen Rädchen im Getriebe, ne, dem Laden am Laufen zu halten. Wenn du da mal so ein insgesamtes Stimmungsbild zeichnen würdest, wie hat es dir denn gefallen? Ich frag mal ganz grob einmal so und dann kannst du gucken, in welche Richtung du damit läufst. Wie war denn diese Zeit für dich?
Also zum einen halte ich es immer für sehr, ne, es gibt ja in allem Positives und Negatives und es gibt natürlich auch einen Grund dafür, dass ich mich dazu entschieden habe, zu kündigen. Und der hat am Rand auch was mit dem Schwerpunkt meiner Arbeit dort zu tun oder mit meiner Position, aber eben ganz viel auch mit Privatem. Deswegen, es gibt jetzt leider hier keine juicy, so blicke ich jetzt auf meinen Arbeitgeber. Ich finde es auch mal ein bisschen unprofessionell, wenn Leute sowas machen, muss ich sagen. Aber vielleicht wolltest du auch gar nicht darauf abzielen. Nee, also ich muss sagen, dass die 2,5 Jahre, die ich da war, haben mir gut gefallen. Ich hatte ein ganz, ganz tolles Team. Wir haben mit begrenzten Ressourcen unfassbar viel geschafft, was Reichweite angeht, was aber auch neue Sachen ausprobieren angeht, was sich gemeinsam weiterentwickeln, auch inhaltlich angeht. Und das war eine Zeit, in der ich auch wahnsinnig viel nochmal gelernt habe. Und ich finde es schön, dass, und das klingt jetzt so, dass so eine abgeschmackten LinkedIn-Post, oh, alles war so inspirierend. Aber wenn ich jetzt so auf meine Karriere zurückblicke und die Station zurückblicke, dann muss ich sagen, dass das alles sehr unterschiedliche Sachen waren, obwohl alles in der Medienbranche und jeweils so einen komplett anderen Aspekt der Arbeit im Journalismus quasi so berührt haben. Und beim Moviepilot war es eben ganz viel so SEO, ganz viel, wie, wie brechen wir Themen so runter, auch nischige Themen so runter, dass sie eine möglichst breite Zielgruppe erreichen. Und ne, da waren wir auch auf Filmfestivals und waren Cannes und Venedig. Und dann siehst du halt Filme, die schaffen es vielleicht noch nicht mal in Deutschland ins Kino. Vielleicht landen die irgendwann beim Streamingdienst oder irgendjemand hat so einen total kruden Indie-Film-Liebling, der jetzt in Deutschland anläuft, den wahrscheinlich 1000 Leute in Deutschland im Kino sehen werden. Aber er will trotzdem eine Empfehlung dazu schreiben, ne? Weil die Person hat vielleicht auch so einen Athena-Moment. Hatte so, okay, ja, muss ja diesen Film sehen. Und da muss man sich halt überlegen, okay, was sind Punkte an diesem Film, die wir größer machen können? Spielt da jemand mit, den man aus einem großen Franchise kennt? Gibt es da inhaltliche Anknüpfungspunkte an irgendeinen sehr bekannten großen Film? Ist das jetzt, keine Ahnung, der polnische Tarantino so auf die Art? Und da gibt es viele Leute, die blicken da so ein bisschen drauf runter. Und das ist dann natürlich nicht das Feuilleton, was wir damit ansprechen. Aber das ist eben so Leute, die eine Filmleidenschaft haben oder die vielleicht auch oft wirklich einfach nicht wissen, was soll ich denn jetzt gucken? Das hat mir gefallen, was könnte mir noch gefallen? Und die holt man dann damit ab. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und es war wirklich eine Freude, mit meinem Team zusammenzuarbeiten. Und ich habe aber für mich auch gemerkt, dass ich, ich dachte mir dann halt so, also Punkt 1, habe ich schon lange drüber nachgedacht, komplett freiberuflich zu arbeiten und da so ein bisschen flexibler zu sein in dem, was ich mache und wann ich das mache. Weil ich es für mich sowieso immer so, ich habe sowieso 24/7 gearbeitet. Ich habe immer zu meinen Vollzeitjobs parallel noch Sachen gemacht. Ich habe neben einem Vollzeitjob eine monatliche Kolumne geschrieben, wöchentlichen Podcast aufgenommen, Buch geschrieben, alles auf einmal so, ne? Und weil es immer wieder Sachen gab, die mir angeboten wurden und die mich trotzdem auch interessiert haben. Das heißt, es war sowieso irgendwie sowas, wo ich drüber nachgedacht habe, da habe ich Bock drauf. Und ach, du hast gar nicht gefragt, warum ich jetzt selbstständig bin, ne?
Du, ich höre dir erstmal sehr aufmerksam zu.
Okay, sorry, ich wollte jetzt hier nicht so komplett.
Da gibt's keinen Grund für einen, sorry. Also, wie ist dir in den Kopf gekommen? Ich finde das sehr interessant, dazu zu hören.
Genau, also ich wollte so ein bisschen flexibel, einerseits aber auch weniger arbeiten, ne? Weil ich habe wirklich ab 24/7 gearbeitet. Und ich wollte weniger arbeiten und ich wollte bewusster auf Sachen arbeiten, die mich ganz, ganz krass interessieren, weil vielleicht habe ich die noch nie gemacht. Oder vielleicht ist es ein Bereich, in den ich schon immer mal rein wollte. Ich habe auch meine Drehbuchausbildung gemacht. Ich habe immer noch kein Drehbuch geschrieben, so, weil man das halt eben nicht mal so neben einer 50-Stunden-Woche noch unterkriegt. So, das war ein Punkt. Zum anderen habe ich für mich gemerkt, dass ich so ein bisschen Druck rausnehmen muss bei mir, aus gesundheitlichen Gründen. Und zum anderen habe ich mir auch überlegt, so, okay, ich bin, ich werde in wenigen Tagen 35. Also wenn die Leute den Podcast hören, bin ich wahrscheinlich schon 35. Und ich habe halt so überlegt, okay, ich bin so gut vernetzt. Und es gibt viele Leute, die mit mir arbeiten wollen. Und ich bin aber auch immer noch so vergleichsweise jung. Und ich habe jetzt in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen gearbeitet in der Medienbranche und es hat alles gut geklappt. Aber was hat mir denn bis jetzt am meisten Freude gemacht? Und dann war das tatsächlich einfach selbst Interviews zu führen und schreiben zu können. Und das war auch das, was mir beim Moviepilot, wo ich mir wirklich einen abgebrochen habe, das auch immer noch selbst unterbringen zu können, weil dafür mache ich diesen Job ja eigentlich, nicht um, weiß ich nicht, Google Docs zu erstellen und Zahlen zu analysieren. Und dachte mir dann, okay, ich habe das Gefühl, dass es mich gerade glücklicher machen würde, auch wenn ich wieder mehr selbst schreiben würde und selbst kreativ bin. Und ich kann immer noch in Meetings sitzen und mir über Google Discover Gedanken machen, wenn ich 50 bin oder so, so übertrieben gesagt. Und jetzt gerade will ich aber wieder mehr schreiben. Und die Realität im Journalismus ist ja einfach, und da wirst du mir sicherlich zustimmen können mit deinem Erfahrungsschatz, dass wenn man schreiben möchte, muss man Freelancer sein. Weil jede Art von Festanstellung, meiner Erfahrung nach, hat immer ganz, ganz viel Orga mit drin. Oder selbst so eine Anstellung als Redakteur muss noch nicht mal in einer führenden Position sein. Okay, wen kannst du als Freelancer noch mit reinbringen? Wessen Texte kannst du noch editieren und so weiter und so fort? Und einfach so dieses so, nee, ich hab Lust, größere Geschichten zu machen. Ich habe Lust, mal ein bisschen rauszukommen, nicht mehr den ganzen Tag vorm PC zu sitzen. Das sind halt alles so klassische Freelancer-Aufgaben im Endeffekt. Und dadurch lag der Schluss dann für mich nahe. Ich habe auch wieder mehr Bock auf Podcasts und so, muss ich dazu auch sagen. Ich habe Bock auf Video. Ich habe Bock auf Drehbuch. Ich habe auch Bock, nochmal ein Buch zu schreiben. Also das sind alles Dinge, die kann ich, wenn ich freiberuflich bin, unter einen Hut bringen. Parallel zu einer Festanstellung wird das zu viel. Ja. Und das war dann schlussendlich die Entscheidung.
Jetzt ist es ja kein Geheimnis, dass die Welt der Selbstständigkeit leider, gerade in unserer Branche, in der wir uns bewegen, Medien und all das drumherum, keine leichte ist, ne, um davon auch gut leben zu können. Wie hast du denn jetzt bisher so diese Selbstständigkeit jetzt wahrgenommen? Seit Januar diesen Jahres bist du jetzt wieder in Selbstständigkeit unterwegs. Wie gesagt, du hast schon zusammengefasst, in ganz unterschiedlichen Bereichen beziehungsweise ganz unterschiedliche Dienstleistungen bietest du an, ne, interessierten Auftraggeber und Auftraggeberin. Wie ist es denn bisher so? Jetzt sind wir am Anfang März, während wir aufnehmen. Wie ist denn so das erste Drei-Monats-Fazit? Also ist der Aufprall so hart gewesen, wie man befürchten muss, dass er gewesen sein muss? Also ne, Auftragssuche, die Honorare zusammenkriegen und so weiter und so fort. Wie sind denn so die Eindrücke von dir?
Also ich beantrage gerade Gründungszuschuss und das würde ich auch jedem nahelegen. Also das ist natürlich so ein bisschen stressig, weil da muss man einen Businessplan erstellen auf 30 Seiten oder was weiß ich. Da sitze ich gerade noch dran. Aber das würde ich jemandem so als Startpunkt immer quasi empfehlen. Ich habe einige Sachen gemacht in den letzten 2 Monaten. Das waren aber sehr, sehr ausgesuchte Sachen. Einfach, weil ich jetzt gerade noch im Networking-Modus bin, würde ich sagen. Ja. Ich war bei der Berlinale sehr viel unterwegs, mit vielen Leuten gequatscht, auf vielen Veranstaltungen gewesen, nebenbei immer noch mal ein bisschen Filme geguckt, das dann eher privat. Aber ich halte es für, kommt natürlich drauf an, ne? Aber was ich auf gar keinen Fall machen wollte, war zu sagen, ich renne jetzt von einem Online-Medium oder Print-Medium zum nächsten und schreibe so viel wie möglich für die geringen Honorare, die man da ja einfach nur bekommt, selbst bei den großen Medien, das muss man ja einfach mal so sagen. Also wenn du dann nur von journalistischem Text leben möchtest, dann schreibst du dich dumm und dämlich. Und das wollte ich nicht machen, weil das für mich nicht funktioniert dann. Deswegen nehme ich jetzt gerade in Kauf, dass ich jetzt nicht die ganz großen finanziellen Sprünge machen kann. Wobei ich dazu auch sagen muss, ich wäre nicht in die Selbstständigkeit gegangen, wenn ich mir nicht in den letzten Jahren 24/7 Arbeiten ein gewisses Polster erarbeitet hätte, um dann auch sagen zu können, okay, ich gebe mir jetzt mal ein paar Monate, in denen ich mich nicht komplett von dem, was ich erarbeite, trage, sondern die ich investiere an Zeit, um dann danach so eine gute Mischung aus Sachen zu haben, mit denen es dann läuft. Deswegen, also das muss man natürlich auch wissen. Das ist so gesehen dann auch irgendwie ein Privileg im gewissen Sinne, sagen zu können, ich probiere es jetzt mal mit Selbstständigkeit. Wenn man keinerlei Förderung am Start hat, ne? Also deswegen Gründungszuschuss wäre schon sehr wichtig für mich. Oder wenn man nicht so ein bisschen Rücklagen schaffen konnte im Vorfeld. Weil das ist halt wirklich absoluter Abfuck. Und ich muss aber auch dazu sagen, und da hatte ich kürzlich so einen guten Reddit-Kommentar auch gesehen. Es wird ja immer ganz viel herabgeblickt auf Leute, die davor hauptberuflich Journalisten waren und die dann in der Freiberuflichkeit vielleicht auch mal einen PR-Text schreiben oder so. Und da muss ich einfach sagen, ich habe auch schon früher parallel zum Studium irgendwie so für Musiklabels so erweiterte Pressetexte über Künstler geschrieben, so Künstlerbios hieß das dann immer. Wo man so ein bisschen aufschreibt, was macht denn diesen Künstler oder diese Künstlerin jetzt interessant? Warum sollten andere Medien unbedingt mit dieser Person sprechen oder die auf dem Schirm haben? Oder es gibt ja auch im Filmbereich zum Beispiel diese Pressehefte, wo du dann so Q&As mit den Verantwortlichen hast und noch so ein bisschen Fließtext zum Inhalt. Und das sind alles Sachen, also ich habe überhaupt gar kein Problem für mich, sowas auch zu machen, weil das sind halt, dafür wirst du einfach de facto besser bezahlt, als wenn du einen Text machst für ein Online-Medium, wo du vielleicht mit mehreren Leuten auch sprechen musstest, mehrere Tage Arbeit reingesteckt hast und dann unterm Strich aber nicht im Ansatz auf deinen Tagessatz kommst, den du eigentlich brauchst. Also deswegen, das ist was, da muss man, glaube ich, auch sehr realistisch sein, wenn man sagt, ich arbeite als selbstständige Journalistin oder selbstständiger Journalist, so ein bisschen, okay, was ist denn die Content-Mischung oder Auftragsmischung, die ich brauche, damit ich jetzt vielleicht nicht, ne, unfassbar viel Geld verdiene, aber über die Runden komme. Und also ich kenne tatsächlich niemanden, und ich glaube, ich wäre sehr neidisch, wenn ich solche Leute kennen würde, die keine Ahnung, so dieses freiberufliche Journalistenleben und dann fliegt man jetzt mal nach New York und hängt 3 Wochen mit Person A rum und dann schreibt man einen Text darüber und damit hat man komplett für den Monat das ganze Geld drin, was man braucht. Also das ist einfach nicht die Realität. Deswegen, da muss man sich im Vorfeld schon echt ganz, ganz gut überlegen, was brauche ich eigentlich, was bin ich bereit zu machen, was habe ich vielleicht noch nicht ausprobiert. Ja.
Hast du denn während der Berlinale eigentlich gemerkt, dass die Menschen anders mit dir umgehen, jetzt wo du nicht mehr Chefredakteurin bist? Das klingt so doof, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn man auf solchen, Moment, nein, ich muss das erklären, aber ich glaube, du weißt schon, wie ich das meine, dass, ne, wenn man in so einer Branche unterwegs ist, dann sehen die Leute ja auf eine Weise, ja auch verständlicherweise, auch wenn sie mit dir dann sprechen oder auch mit mir sprechen, ne, was sie selbst für Nutzen daraus haben, welches Netzwerk man da so mitbringt und auch wenn man, welchen Einfluss man selbst hat durch die eigene Position, durch den eigenen Job. Und der Sprung von der Chefredaktion hinein in die Selbstständigkeit ist ja schon ein erheblicher, alleine von, ne, von den neuen, von der Art, wie man jetzt arbeitet, von der Art, was man eigentlich machen kann und bewirken kann. Hast du da irgendwie was bemerkt oder war das für dich nicht spürbar?
Also ich war jetzt auf den cooleren Veranstaltungen.
Ich bin mir nicht sicher, nein, also was ich muss, du damit sagen willst.
Nein, also pass auf. Letztes Jahr war ich Moviepilot bei der Berlinale, das hast du ja schon ganz richtig gesagt. Und da kriegst du dann halt ganz viele Einladungen von den Produktionsfirmen für so, hey, hier in unserem Büro haben wir belegte Brötchen und ein bisschen Sekt, kommen Sie doch vorbei und reden mit uns über unsere neuen Projekte. Und das ist natürlich irgendwie cool. Aber das sind so diese sehr trockenen Sachen. Und was ich grundlegend immer interessanter finde, weil ich das Gefühl habe, dass das aus Networking-Gründen die viel, viel wichtigeren Veranstaltungen sind, sind halt eher so, ne, diese Partys oder keine Ahnung, Produktionsfirma X lädt zum Mitternachtsdinner ins Borchardt ein oder so. Und ich muss dazu sagen, dass ich ja schon sehr lange auch in der Medienbranche arbeite und immer sehr, oder was heißt immer, nicht immer, aber oft halt so sehr Personality-fokussierte Texte auch geschrieben habe. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass ich für Leute, die meine Schreibe mögen oder so, als Person präsenter bin als Menschen, die so ein ganz klassischer Investigativjournalist oder eine Investigativjournalistin sind, ne? Und deswegen habe ich, das Glück oder mir erarbeitet oder wie auch immer, dass viele Leute ein Gefühl zu mir haben oder mich mögen oder ich mit vielen Leuten gut quatschen kann und die dann natürlich immer sagen, hey Lisa, hast du Bock auf die Party zu kommen oder willst du dir das angucken oder hey, ich habe gesehen, du hattest irgendwie in der Insta-Story gesagt, dass du bei der Berlinale unterwegs bist, so wir machen dann und dann das in dem Hotel, willst du dabei sein? Und das hat dieses Jahr so gut funktioniert, dass ich sogar so eine richtig, richtig crazy gute Party-Einladung dann am Schluss noch ausgeschlagen habe, weil ich so nach einer Woche Berlinale, 7 Tagen Berlinale gemerkt habe, ich kann nicht mehr.
Ja, ja.
Ich pack das nicht mehr. Ich kann nicht auf 2 Empfänge pro Tag gehen und am nächsten Morgen wieder um 9 im Kino sitzen, weil ich mich natürlich dann auch dazu zwinge, so viele Filme wie möglich zu gucken, weil ich für Moviepilot nicht die Möglichkeit hatte, so viele Filme wie möglich zu gucken, weil ich ja dann trotzdem immer noch in Meetings sein musste. Und deswegen, also eigentlich war das meine bisher ja schönste Berlinale, würde ich sagen. Aber es ist natürlich schon auch so, was jetzt so diese klassischen deutschen Filmpremieren angeht, da werde ich jetzt halt nicht mehr standardmäßig eingeladen oder ich gehe auch davon aus, dass ich dieses Jahr nicht zum Deutschen Filmpreis gehen werde, weil ich dann nicht mehr so gegebenerweise auf der Gästeliste stehe. Und das war mir aber klar und das ist auch in Ordnung. Und ich habe aber auch, wie gesagt, ich kenne gut Leute und ich habe da eigentlich auch nie Berührungsängste mit gehabt. Wenn mir was wirklich, wirklich wichtig ist, wenn ich da wirklich, wirklich unbedingt hin möchte, dann auch mal zu sagen, hey, siehst du da irgendeine Möglichkeit, mich auf die Liste zu kriegen?
Ja.
Also deswegen, klar, es ist ein Unterschied, aber Networking ist so, so wichtig, gerade wenn man freiberuflich unterwegs ist. Und deswegen muss man dann halt schauen, dass man seine Kontakte anders kriegt, weil man da eben nicht mehr ganz automatisch auf allen Gästelisten steht.
Jetzt klingt das ja nicht so, als müsstest du dich zu diesen Partys schleppen. Also im Sinne von, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf diese Branche, aber ich gehe hin wegen des Networkings, was ja wirklich, du sagst ja völlig richtig, komplett wichtig ist in der Selbstständigkeit gerade, aber auch in dieser Welt. Und da frage ich mich auch wie aus Neugier, weil ich das gerne mal erfahren möchte, was fasziniert dich eigentlich an dieser Branche, jetzt nicht an diesem Medium, sondern an dieser Branche, dass du eben jetzt zu diesem Zeitpunkt dann gesagt hast, ne, mit dem Beginn der Selbstständigkeit, alles klar, ich mache jetzt auch einen Schritt in diese Richtung und sage, ne, ich stürze mich da jetzt rein, ich will den Kontakt aufbauen und halten zu den Leuten, ich will an den Orten sein, wo auch wirklich interessant ist zu sein, nicht diese, ne, etwas, wie du es beschrieben hast, etwas trockeneren Feiern, die offiziellen Feiern, ne, sondern auch so einfach mich ins Geklüngel werfen und so ein bisschen gucken, ne, wie ich so mit den Leuten in Kontakt komme, die auch für mich wirklich interessant sind. Man hätte ja jetzt rein theoretisch ja auch sagen können, nach dem Ende von dieser letzten Berufsstation als Chefredakteurin, alles klar, ich halte mich jetzt hier raus, ihr habt keinen Bock mehr drauf, Leute, ich mache jetzt hier ein Newsletter, irgendwie, weiß ich nicht, Lisas Filmempfehlung oder so und gehe quasi den komplett anderen Weg und zeige mich auch selbst, keine Ahnung, als distanziert von dieser Branche und spreche nur über die Produkte, die da rauskommen. Das sind ja beides vollkommen coole und gleichwertige Wege, aber du hast dich für diesen einen entschieden und ich würde gerne mal erfahren, warum. Also was ist es, wo du sagst, boah, das gefällt mir so gut an dieser Welt oder es fasziniert mich so sehr daran. Deswegen möchte ich da Teil davon sein.
Naja, also ich glaube, das eine schließt das andere ja nicht aus, ne? Also eine Person, die, wenn du Branche sagst, gehe ich davon aus, dass du Filmbranche meinst, weil wir gerade über die Berlinale gesprochen haben. Ich kenne eigentlich so gut wie niemanden, der als Autor oder Autorin auf journalistischer oder auf Redaktionsseite in dem Bereich unterwegs ist, der nicht auch irgendwelche Berührungspunkte zur Branche hat, also zu den Leuten, die da arbeiten und die das schaffen. ne, weil er gerade so Letterboxd, da kann halt jeder was reinschreiben. Mhm. Und vielleicht gibt es 5 Leute, die sich denken, oh, Lisa, von der habe ich schon mal was gelesen, deswegen abonniere ich die bei Letterboxd und dann ist es schwieriger für Ronny 47, der jetzt auch mal was zu einem Film zu sagen hat und der tut sich da schwerer, seine Followerschaft aufzubauen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man Geld verdienen möchte und wenn man einen nachhaltigen Berufsweg haben möchte, wo auch immer, dass man in der Branche vernetzt ist und da Kontakte hat. So, weil das macht dich als Journalistin wertvoller, weil du andere Zugänge hast. Weil es eben nicht reicht zu sagen, aber ich habe auch eine Meinung zu dem Film. Darf ich die nicht für euch jetzt aufschreiben für 250 Euro oder was weiß ich? Mhm. Sind die Leute auch so, nee, warum? Wir haben hier 15 andere, die machen es für 200, weißt du? Also das ist so oder so wichtig und das gehört zum journalistischen Werkzeugkasten, sage ich mal, dazu, Zugänge zu finden und Kontakte zu knüpfen und zu halten, die dir ein Alleinstellungsmerkmal in deiner Position auch geben. Also das ist so das Erste. Das Zweite ist, dass also es gibt insgesamt 3 Punkte, so ein bisschen Erwartungsmanagement. Es gibt insgesamt 3 Punkte. Der zweite Punkt ist, dass, und das hatte ich ja schon gesagt, ich jetzt gerne auch in den Bereich Drehbuch gehen möchte. Und da ist es natürlich noch mal wichtiger, dass du dann da auch mit so Produzenten und Produzentinnen sprichst und dass sie wissen, wer du bist und dass sie dein Gesicht kennen und dass sie schon mal irgendwie 3 Sätze von dir gehört haben, die ihnen in Erinnerung bleiben. Das heißt, da geht dieses, das ist dann nicht mehr vielleicht der Punkt, wo wenn man da als Chefredakteurin von Website XY hingeht, wo die Leute auf einen zukommen und sagen, hey, könnt ihr nicht mal was hier über unseren neuen Film machen? Sondern gehe ich dahin, dann will ich was von den Leuten, ne? Dann will ich die Möglichkeit haben, mal so nicht direkt zu sagen, hey, übrigens, wollt ihr nicht hier irgendwie eine Idee von mir verfilmen, ne? Sondern dann stellst du dich erstmal vor und bist irgendwie, keine Ahnung, witzig und einnehmen oder was auch immer du in dem Moment sein musst. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich hoffe, es wird klar, wie ich das meine. Mhm. Um Kontakt zu haben, um den zu pflegen und dann irgendwann mal sagen zu können, hey, pass auf, ich habe hier ein Treatment. Ich kann mir vorstellen, dass das für euch interessant ist. Kann ich dir das mal schicken? Also das ist so die Art von Kontaktknüpfen, die ich jetzt gerade leisten muss. Deswegen ist es wichtig, auf solchen Veranstaltungen zu sein. Also ich gehe auf solche Veranstaltungen jetzt auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Verstehe. Und Punkt 3 ist natürlich, dass es geil ist, auf einer Veranstaltung zu sein, wo du umsonst dir von der Borchardt-Karte aussuchen kannst, was du da jetzt echt essen möchtest. Und eine Flasche Champagner nach der nächsten an deinen Platz gebracht wird. Und dann fährst du halt irgendwann nach Hause und denkst dir, Mensch, das hätte ich mir niemals selbst leisten können. So, ne? Also das ist, natürlich ist das irgendwie auch geil und aufregend und ich bin gern mit interessanten Menschen, die interessante Sachen machen, in coolen Locations, in denen ich sonst nicht wäre, um da geile Sachen zu essen. Das ist für mich so, ja, das ist natürlich auch, kann dann auch stressig sein. Und da spielt natürlich so eine Social Anxiety auch irgendwie dann immer eine Rolle, weil man weiß, okay, mein Outfit hat weniger als 30 Euro gekostet. Und die Person, die mir gegenüber sitzt, die trägt irgendwie was Handgeschneidertes von Dior oder so. Das ist natürlich schwierig. Für einen selbst vor allem, weil die Wahrheit ist, dass niemand sich so sehr für einen interessiert, dass der Person jetzt, dass die sich denken wird, ach Mensch, was trägt die denn da? Genau. Aber das sind die 3 Punkte im Endeffekt. Also es ist wichtig auf journalistischer Ebene. Es ist wichtig, nochmal, wenn man da neue Bereiche auch in der Filmbranche selbst rein möchte und es macht einfach Spaß. Ist das nachvollziehbar? Also
vollkommen. Ich finde es auch ganz faszinierend zuzuhören und dann zu vergleichen mit meinen eigenen Erfahrungen jetzt in der Welt der Spiele, weil da gibt es ja auch Veranstaltungen dieser Art, die man jetzt vielleicht auf eine Weise damit vergleichen kann. Ich denke zum Beispiel an die Branchenparty der Gamescom, ne, wo auf den Kölner Terrassen da oder wie das heißt, da am Rhein und mit Blick auf den Dom über das Ufer, da jedes Jahr das kollektive Händeschütteln stattfindet. Und an der Formulierung merkt man schon, zum einen bin ich da genauso fasziniert drin wie du auch. Um mich herum werden Hotdog-Berge reingekarrt, alles ist gratis. Getränke jeglicher Couleur und Art werden ausgeschenkt und man trifft auf alle von Kollegen, Kolleginnen aus dem Journalismus bis hin zu Indie-Entwicklern, die ihr erstes Spiel als Überraschungshit veröffentlicht haben und jetzt völlig ungläubig da im Spotlight stehen und gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Also das sehe ich vollkommen und also völlig faszinierend, mit wem man dann bei solchen Veranstaltungen in Kontakt kommt und wem man sprechen kann. Zum anderen, und das führt jetzt nirgendwo hin, das ist nur so ein Eindruck, den ich in den letzten Jahren für mich gewonnen habe, stehe ich dann inmitten dieser Hotdog-Berge, ne, und um mich herum das Ausschütten jeglicher Couleur-Getränke und Hände werden geschüttelt und Deals werden vereinbart. Und dann gibt es so Momente, in denen ich mich so entrückt fühle und so ganz dramatisch, ne, Zeitlupe um mich herum, Gesichter verschwimmen und ich denke mir, es ist auch ein bisschen absurd. Es ist auch ein bisschen absurd, was für ein Zirkus hier gerade aufgebaut wird, wo dann die sich selbst als obersten 30% der Branche inszenierende Gruppe zusammenkommt, um da irgendwelche Klüngeleien zu betreiben. Das ist natürlich jetzt super verkürzt, aber das ist so ein Eindruck, den ich dann manchmal habe und dann denke so, ach, irgendwie ist es auch komisch hier zu sein. Weißt du, so eine Zerrissenheit spüre ich da.
Voll, ich verstehe, was du meinst. Es ist halt ein bisschen, also es fühlt sich natürlich an wie so ein Belohnungssystem, ne? Mhm. So von wegen, wenn du jetzt genug struggles oder wenn du bestimmte Punkte dir erarbeitet hast in deiner Karriere, dann darfst du hier Hotdogs essen und musst nichts dafür bezahlen. Ne? Und es kann aber auch sein, dass dann irgendwas passiert oder du dann wieder in der Hierarchie der Wichtigkeit abrutschst oder, keine Ahnung, die wichtigen, noch wichtigeren Menschen dich plötzlich nicht mehr so interessant finden, auf Basis von was auch immer, dann bist du nächstes Jahr nicht mehr dabei. Und das fühlt sich natürlich dann auch so ein bisschen an wie so eine, ne, dieses uralte Bild, wo ich mich wirklich interessieren würde, wo das eigentlich herkommt, so dieses die Karotte vor die Nase halten an dieser Angel. Weißt du, was ich meine? Und dann läuft man auf die Karotte zu, aber die bleibt immer weit, gleich weit weg von einem. Und im Endeffekt bin ich mir auch, ne, also sehr, sehr sicher, dass so die ganz, ganz wichtigen Deals nicht auf diesen Partys geschlossen werden, sondern ganz woanders, wo man dann eben nicht mehr reinkommt. Und ich glaube aber, dass es ein guter erster Anknüpfungspunkt sein kann, um Leute kennenzulernen. Gleichzeitig, und da würde mich deine Meinung voll zu interessieren, ist das ja auch so ein Druck dann, ne? So, okay, ich bin jetzt auf dieser Veranstaltung, ich fühle mich eh schon so ein bisschen unsicher, weil vielleicht gab es kein Plus eins. Das heißt, ich komme hier rein, Social Anxiety kickt in. Wen kenne ich jetzt? Kenne ich hier irgendjemanden, wo ich mich mal so daneben stellen kann? Ja, ohne dass ich das Gefühl habe, ich nerv die Person jetzt so. Oh Gott, fange ich jetzt an, Kette zu rauchen, weil dann habe ich zumindest was zu tun. sowas. Ne? Und dann aber auch immer der Gedanke, oh Gott, muss ich jetzt zu den Leuten, von denen ich weiß, die sind wichtig, muss ich da jetzt hingehen und die voll quatschen, muss ich mich da jetzt verkaufen? Und das wiederum ist zum Beispiel sowas, das kann ich dann auch nicht gut. So aus dem Kalten auf Leute, mit denen ich vorher noch nie gesprochen habe, aber von denen ich weiß, ach hier, das ist der Chef von dieser Firma oder was weiß ich, da hingehen und mich dann denen zu verkaufen, das mache ich nicht. Zum einen, weil ich dann Angst hätte, dass sie sagen, wer zur Hölle bist du und warum gehst du mir auf den Sack? Und zum anderen, weil ich auch das Gefühl habe, dass das mir als Mensch nicht so, mich würde es nerven, wenn Menschen das bei mir machen. Und ich kann mir vorstellen, dass es die auch nervt. Und ich will da nicht so angekrochen kommen, sondern ich würde dann eher versuchen zu gucken, okay, kenne ich jemanden so ein bisschen und die Person wiederum bringt mich dann aus eigenen Stücken mit dieser anderen, noch wichtigeren Person irgendwie in Kontakt. Wie fühlst du dich denn dann im Vorfeld von solchen Veranstaltungen? Das macht ja auch bei dir Sinn, irgendwie zu gucken, hey, welches Projekt könnte man vielleicht gemeinsam starten oder so.
Ja, oder auch, wie du beschrieben hast, einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, ne, was beschäftigt gerade die Menschen und was geht in ihnen um. Das ist ja, wie du auch schon beschrieben hast, als Journalistin wichtig, einfach auch solche Gespräche zu führen. Und nicht zuletzt interessiert es mir auch einfach zwischenmenschlich. Also ich glaube, da sind wir als Personen einfach ein bisschen unterschiedlich, deswegen schwer wahrscheinlich das zu vergleichen. Ich gehe da immer hin wie ein frisch gebackener Keks und denke mir, also mega geil, ich freue mich richtig, mit Leuten zu sprechen, egal erstmal welcher Rahmen. Also ich stürze mich da immer sehr gerne rein, habe auch, also jetzt unabhängig erstmal von der Veranstaltung selbst, ne, die Kritik von vorhin von mir, die bleibt erhalten, jetzt einfach nur generell in solchen Veranstaltungen, wo einfach Menschen zusammenkommen. Ich freue mich da immer drauf und habe aber auch kein Problem damit, dann Leuten zu sagen, hallo, ne, also ich signalisiere Interesse am Gespräch und räume aber dann auch immer ein, ey, ich kann jetzt auch wieder gehen, wenn das jetzt hier gerade nicht passt oder so. Also ich gehe da immer sehr offen mit um. Aber was ich halt auch gemerkt habe, was auch alles sehr viel einfacher nochmal gemacht hat, um so dann doch mal unangenehme Situationen zu vermeiden, dieser Podcast hier. Das war letztes Jahr zum allerersten Mal, also Okay Cool gibt es jetzt knapp seit 4 Jahren, dass Menschen auf verschiedenen Veranstaltungen rund um die Industrie, irgendwelche Entwicklertreffs oder irgendwas anderes, wo ich dann mal zu Gast war, sich selbst vorstellen einander als, hey, ich kenne dich doch von dem Okay Cool Podcast. Und dann komme ich da so manchmal rein in diesen Kreis, wenn ich das höre. Und das hat es halt natürlich auch nochmal sehr viel einfacher gemacht, weil jetzt zu ganz vielen Menschen, also über 200 Folgen, das heißt über 200 Menschen, die irgendwie schon mal mindestens eine Stunde mit mir verbringen mussten, die sind da jetzt irgendwo. Und dadurch hat man ganz viele kleinere Anknüpfpunkte, die es mir auch sehr viel einfacher machen, da wieder mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Also ich finde es immer sehr angenehm, ganz grundsätzlich. Also da haben wir eine bisschen andere Situation. Aber ich verstehe natürlich trotzdem, was du beschreibst. Und ich stelle es mir dann vor allem auch schwieriger vor, weil du ja eben selber gesagt hast, die Veranstaltungen sind wichtig für dich, auch aus beruflicher Perspektive. Zum anderen will man ja da auch nicht wie so ein Eumel da reingeraten und denken so, okay, also wie mache ich das denn jetzt, ohne hier unangenehm zu sein? Also ich stelle es mir auch nicht leicht vor.
Ich glaube, dass ich da aber auch so eine Barriere in meinem Kopf habe. Ich bin ja, immer sehr ja. so, also es ist mir immer sehr wichtig, auch mir so keine Blöße zu geben, sage ich mal, oder zumindest keine unkontrollierte Blöße. Also ich habe ja auch schon sehr, sehr persönliche Texte veröffentlicht und da entscheide ich dann aber, wie ich das mache. Aber ich glaube, ich habe ganz oft so die Angst im Hinterkopf, dass Leute sich denken, Alter, wer ist das denn? Oh Gott, weißt du? Und deswegen fühle ich mich dann zumindest zu Beginn bei solchen Veranstaltungen immer erstmal so ein bisschen wohler damit zu sagen, okay, ich stehe jetzt hier in, keine Ahnung, mit dramatischem Haar in der Ecke von der Location mit meinem Cremant-Glas und beobachte erstmal und gucke erstmal so, quasi schwinge mich erstmal ein auf diese Veranstaltung. Ich muss dazu sagen, ich war auch schon auf Gamescom-Partys und so, ich habe das Gefühl, so die Gaming-Branche findet sich da, ne, kann man jetzt nicht verallgemeinernd sagen, findet sich aber in vielem nicht ganz so wichtig wie die Filmbranche, würde ich sagen. Also ich habe schon das Gefühl, dass es, dass Gaming-Branche in vielen Punkten mehr auf Augenhöhe passiert. Außer beim Deutschen Computerspielpreis, mit wem ich da alles schon danach noch irgendwie abgestürzt bin. Oder hat man noch versucht, in irgendeinen Berliner Club reinzukommen. Und dann hat später festgestellt, es ist gut, dass man nicht reingekommen ist, weil niemand mehr Bargeld hatte. Also das sind irgendwie so Sachen, das ist in der Filmbranche, glaube ich, so ein bisschen schwieriger. Da braucht man immer so eine sehr wichtige Person, die so Fürsprecher oder Fürsprecherin für einen ist und einen dann so mitnimmt. Und ja, vielleicht hat es damit auch so ein bisschen zu tun. Aber es sind ganz sicherlich auch so Anxiety-Issues, die ich dann irgendwie habe, die sich in meinem Kopf aufbauen.
Was mich jetzt noch interessieren würde, du, wenn man so ne, auf deine bisherige Karriere zurückblickt, da waren jetzt schon einige Stationen dabei, wo du auch also hauptverantwortlich einfach Redaktionen geleitet und auch etwas mit aufgebaut oder vielleicht sogar also hauptverantwortlich was aufgebaut hast. Ist das was, was du dir vorstellen kannst, worauf du irgendwann in Zukunft auch Lust hast? Und es kann ja auch was Kleines sein, aber so ein eigenes Projekt, ne, so was komplett Eigenes, das wirklich nur dir gehört und das nur du machst, merkst du, dass es dir da irgendwie in den Fingern juckt oder ist es aktuell was, wo du sagst, so du, also jetzt erstmal ne, Connections, erstmal in eine andere Richtung laufen, das ist nichts, was mich gerade reizt?
Ich glaube, du musst mir einmal kurz erklären, was du meinst mit so komplett
Ja, das kann ich gerne machen.
Projekt.
Also ich denke, also wie erkläre ich das von meiner Perspektive aus? Also ich lese deinen Lebenslauf und sehe da mindestens zwei Stellen als Chefredakteurin, ne? Vor einiger Zeit Broadly und dann ja jetzt Moviepilot jüngst. Mhm. Und gleichzeitig kennst du ja auch die andere Seite der Arbeitswelt, ne? Eben als Filmkritikerin, zum Beispiel als Autorin, Drehbuch ist jetzt für dich interessant geworden. Ich frage mich, ob dann aus diesem Gemenge dann irgendwo so dieser Wunsch hängen geblieben ist oder wach geworden ist oder schon immer da war, zu sagen, eines Tages mache ich, weiß ich nicht, klassisch einen Blog, weißt du, der sich dreht um Filme. Oder ich mache einen Newsletter oder ich mache eine Videoreihe, ich weiß es nicht. Aber dass du so sagst, ich möchte was machen, was nur meins ist. So mein eigenes Projekt, so an dem ich wirke, dass ich entscheiden kann, wie es sich weiterentwickeln soll. Ist das was dich reizt? Oder fühlst du dich wirklich wohl damit zu sagen, nö, ich bin jetzt ja, ich bin Autorin für was und ich schreibe für was und ich mache etwas für andere?
Also ich glaube, es ist so ein bisschen schwierig, das so ganz klar abzutrennen, ne? Also gebloggt habe ich sowieso schon immer irgendwie. Damit habe ich dann zu Weiß-Zeiten, glaube ich, aufgehört, weil ich dann halt die Sachen für Weiß geschrieben habe und parallel keinen kreativen Raum mehr noch hatte, mich privat dann auch noch hinzusetzen, meine Gedanken aufzuschreiben. Aber das habe ich früher sehr, sehr intensiv gemacht. Und das ist auf jeden Fall was, was ich weiterhin spannend finde und wo ich das System Newsletter super spannend finde. Da hatte ich jetzt mit Anbietern auch schon Gespräche zu. Das kann ich mir für die weitere Zukunft im Sinne von im weiteren Verlauf diesen Jahres vorstellen, tatsächlich. Dass das für mich was sein könnte. Und dann schaue ich einfach mal, wo das hinführt, wie viel Energie ich da wirklich reinstecke und so weiter und so fort. Ansonsten ist ja zum Beispiel zu sagen, ich mache mir darüber Gedanken, ob ich nochmal ein Buch schreibe oder auch ein Drehbuch, im ersten Schritt ja was man alleine macht, ne? Und dann muss man es natürlich, dann gibt man es irgendwann ab oder dann muss man es an irgendwen verkaufen. Und zwar nicht direkt an die Leute, die dann das Buch vielleicht lesen, außer man macht so eine Self-Publishing-Sache, da hätte ich jetzt nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Aber auch das ist ja so erstmal so, nicht erst anfangen zu schreiben, wenn alle Sachen drumherum geklärt sind, sondern ich habe eine Idee, ich mache das jetzt zumindest zu einer ersten fertigen Version. Und dann gucke ich mal, was danach damit passiert. Wenn es jetzt darum geht zu sagen, ne, wenn ich mir jetzt sowas wie okay, cool nehme, so als so dein Projekt, woraus dann was nicht fremdfinanziert ist, sondern du machst das einfach immer größer, das sehe ich für mich jetzt ganz akut tatsächlich nicht. Ich glaube aber auch, weil ich ja für mich auch bewusst entschieden habe, so ein bisschen Stress rauszunehmen, was komplett widersprüchlich klingt mit, hey, ich mache mich selbstständig. Aber ich bin ganz froh oder ich finde es okay für mich, dann jetzt auch erstmal zu sagen, ich muss jetzt nicht die ganz große Strategie hinter einem Medium mitbestimmen oder was weiß ich, weil das habe ich ja beim Moviepilot auch schon 2,5 Jahre gemacht, in Absprache natürlich mit meinen Vorgesetzten, sondern alles, was ich bestimmen muss, ist quasi, was ist das Nächste, was ich pitche, was ich mir vorstellen könnte für Medium, und danach ist es für mich persönlich nicht so super relevant, ob damit mehr Leute irgendwie ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen haben auf Basis des Textes, also was da die Conversion Rate war oder wie lang die Leute auf dem Text waren, das muss mich dann jetzt erstmal nicht mehr interessieren. Zumindest nicht ganz vordergründig. Und damit bin ich gerade sehr zufrieden. Aber doch, Newsletter finde ich super spannend.
Du, das ist ein richtig schönes Schlusswort. Das können wir als Einstieg dann nehmen, wenn wir uns wieder in 3 Jahren hören, was daraus geworden ist.
Vielleicht lebe ich dann spannend auf irgendeiner Farm mit Eseln oder anderen Tieren und sage einfach, ich kann nie wieder irgendwo auf Kosten anderer Menschen Champagner trinken, sonst fange ich an zu schreien.
Ich bin so gespannt. Du, ich danke dir sehr. Ich fand's hochspannend. Vielen Dank für deine Zeit. Ich drück dir alle Daumen, die ich habe, für die Zukunft. Wirklich.
Dankeschön, das freut mich. Ich dir natürlich auch, aber ich habe das Gefühl, du brauchst es gerade weniger als ich.
Och, ich nehme die Daumen immer. Es kann nicht schaden, okay. Sag ich mal. Es kann nicht schaden.
Ich drücke sie jetzt gerade in diesem Moment.
Okay, danke. Okay, und damit drücke ich auf den roten Knopf. Und auf den roten Knopf hat er in der Tat gedrückt. Es hat funktioniert, die Aufnahme war und ist im Kasten. Ihr konntet sie soeben anhören und hattet hoffentlich sehr, sehr viel Spaß damit. Vielen Dank erneut für eure Unterstützung, fürs Zuhören. Seid herzlich dazu eingeladen, anderen Menschen von Okay Cool und dem Kram zu erzählen, der hier jede Woche passiert. Übrigens nicht nur da draußen im öffentlichen Feed, sondern auch für alle, die Okay Cool bei Steady unterstützen. Mit 5 Euro seid ihr dabei und könnt eine ganze Reihe von Premium-Formaten freischalten, Audioreportagen, Gesprächsrunden, Spielkritiken und Formate wie Okay Cool kauft ein, indem ich gemeinsam mit dem österreichischen Journalisten Rainer Siegel für jeweils 20 Euro losziehe und Spiele einkaufe zu einem gemeinsamen Oberthema. Vor dem Mikrofon vergleichen wir dann unsere Auswahl und wundern uns erneut, wie daneben man durchaus auch greifen kann. Naja, jedenfalls, das ist das. Das passiert alles in der Welt von Steady. Wie gesagt, ein Link zur Steady-Seite und zur Anmeldung als Supporter findet ihr in der Folgenbeschreibung, sowie einen Link zum Newsletter, der jede Woche am Montag erscheint, mit dem Wochenplan, Mini-Kritiken und so weiter und so fort. Da passiert eine ganze Menge. So, vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Tom Schott. Euer Name ist sicherlich auch ganz toll. Wir hören uns ganz bald wieder.